Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, so der erste Halbsatz in unserem Evangelium. Und als sie auf dem Wege waren, dann gehen bei uns im Inneren sofort die Bilder los. Da läuft ein Film ab. Der eine hat vielleicht ein monumentales Bibel-Epos im Hintergrund, wo Jesus durch die Wüste läuft und hinter ihm eine große Menge von Menschen, die nur begierig darauf warten, dass er anhält und das Wort an sie richtet, ihnen das erzählt und verkündet, was Gott ihm aufgetragen hat, damit sie für ihr Leben eine Weisung bekommen, damit sie wissen, wie sie richtig handeln und denken und fühlen sollen. Und dann geht meistens so der Kameraschwenk ein bisschen nach hinten und dann sieht man aus diversen Seitengassen oder je nachdem, wie die Landschaft gerade gestaltet ist, aus der Wüste noch immer wieder weitere Leute, Menschen hinzukommen, die sich dieser schier unübersichtlichen Schar derer, die Jesus nachfolgen, anschließen. Das betrifft nicht nur so Bibeleben. Das wird auch zu ganz anderen Themen mit aufgenommen, dieses Bild, das wir da so in uns haben. Ich glaube, es ist ungefähr 20 Jahre her. Da wurde mit dem Film Forrest Gump Filmgeschichte geschrieben. Ein auf den ersten Blick, du grinst, du kennst ihn, ein auf den ersten Blick etwas eingeschränkt wirkender junger Mann begegnet im Lauf dieses Films allen Größen und politischen Machthabern seiner Zeit. Und das filmische Mittel ist, dass das auch mit Originalbildern unterlegt ist. Da begegnet er Kennedy und ist zufällig derjenige, der dadurch, dass er auf den Lichtschalter drückt, den Watergate-Skandal auslöst. Alles so eingebettet in die wirkliche Geschichte. Und ein Teil dieses Filmes ist Forrest Gump, wenn er irgendwo nicht weiter weiß oder wenn er versucht, den Kopf klar zu kriegen, muss er laufen. Das liegt daran, dass ihm als Kind eine Gehhilfe, so eine Schiene angelegt wurde, weil er wohl nicht gerade genug ging und die ihn in seiner Bewegung so gehindert hat. Und sein erster Akt der Befreiung war, diese Schiene loszuwerden. Also Forrest läuft. Und in einem Teil dieses Filmes macht er sich auf einen langen Lauf. Er möchte quer durch Amerika laufen. Und die Leute sehen ihn, es wird über ihn berichtet. Und dann passiert in diesem Film das gleiche Phänomen, wie wir es uns vorstellen, dass es damals mit Jesus passiert sei. Dass nämlich, die Leute, da läuft einer. Und dann laufe ich doch mal ein Stück mit. Ich weiß zwar nicht, warum er läuft, aber ich laufe mit. So kommt einer nach dem anderen dazu und plötzlich gleichen sich die Bilder. Mitten in Amerika läuft Forrest Gump und weil er immer läuft, schaut er mittlerweile auch aus wie Jesus, wie wir ihn uns vorstellen, mit langen Haaren und entsprechend einem Rauschebart. Und immer wenn er anhält, warten die Leute, dass er eine Weisheit von sich gibt. Aber Forrest schweigt. Lange schweigt er. Irgendwann, als er den Staub der Straße im Gesicht hatte, wischt er sich mit einem T-Shirt das Gesicht ab und siehe da, sein Konterfei ist auf dem T-Shirt, wird zum großen Modegag. Jeder kauft das T-Shirt mit Forrests Gesicht. Und sie laufen weiter und laufen weiter. Und irgendwann sagt er ein weißes Wort. Das ist etwas, was man von der Kanzel eigentlich gar nicht sagen dürfte. Gefragt von einem, antwortet er, shit happens. Jugendsprache würde heute sagen, passiert. Auch das wird auf T-Shirts gedruckt und die Menschen rennen hinter ihm her. Immer noch nicht wissend warum, aber man ist unterwegs und das ist schön und man ist in der Masse unterwegs und das ist auch schön. Weiter liefert Forrest zu diesem Thema nichts. Da liefert unser Evangelium heute bedeutend mehr. Es geht eben, so wie wir es gerade gehört haben, nicht ums Hinterherlaufen, ohne zu wissen, warum. Es geht um mehr. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Ich will. Und Jesus antwortet: Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Hat diese Antwort etwas mit dieser Willensbekundung am Anfang zu tun? Ein Mensch kommt zu Jesus und sagt: Ich will dir nachfolgen. Jesus sagt nicht nein, sagt nicht ja. Wie geistesabwesend sagt er, dass er eigentlich keine feste Bleibe hat. Dass es ihm freier oder auch schlechter geht als den Vögeln unter dem Himmel, als den Füchsen in ihren Höhlen. Kein Folge mir nach. Jawohl, freue ich mich, dass du mir nachfolgst. Ich freue mich, dass du die Botschaft meines himmlischen Vaters annimmst. Ich freue mich, dass du anerkennst, dass ich der Menschensohn bin. Nein, es kommt auch keine Ablehnung. Nö, deine Nase passt mir nicht. Eigenartig. Vielleicht war der Fehler dieses ersten Menschen, dass er gesagt hat: Ich will. Ich bin derjenige, der den Kurs bestimmt. Ich bin derjenige, der sagt, da möchte ich dazugehören oder da nicht. Hätte er auf einen Ruf Jesu warten sollen? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Bis dahin vielleicht traurig, denn er sagt ja damit, dass sein Vater gerade erst gestorben sei und dass er noch Abschied von ihm nehmen möchte, dass er das mit ihm tun möchte, was das Gesetz gebietet. Er sagt eigentlich ja, aber erlaube mir, aber. So ist es manchmal mit dem Ruf, den Jesus ausspricht. Wir hören ihn und wir sagen ja, aber. Aber es gibt so vieles, was einen hält, so vieles, was im Bewusstsein ein solches großes Gewicht hat, dass wir uns nicht in Bewegung setzen können, so vieles, was mit einem Satz mit aber beginnt. Habt ihr mal drauf geachtet, wie viele Sätze ihr tagsüber sagt? Ja, aber. Eigentlich möchte ich schon, aber. Und genau in diese Situation hinein spricht eben dieser eine Mensch: Lass mich hingehen und meinen Vater begraben. Und Jesus antwortet: Nicht das, was wir erwarten. Also ich, ehrlich gesagt, würde erwarten, dass er sagt: Jawohl, geh hin und tu, was du aus Dankbarkeit gegenüber deinem Vater tun musst. Tu das, was im Gesetz des Mose beschrieben ist, dass die Toten ordentlich begraben werden. Und wenn du diese Pflichten gegenüber deinem Vater erfüllt hast, dann komm und folge mir nach. Dann bist du auch frei und in der Lage, mir nachzufolgen. Immerhin, ich hätte ja zumindest das vierte Gebot im Hinterkopf. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und was sagt Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Lass alles hinter dir. Alle Konventionen. Eigentlich ist dieser Satz der Aufruf zur Undankbarkeit. Ich weiß nicht, ob ich mir ihn so sagen lassen würde. Ich würde das tatsächlich als einen gewissen Grad von Unverschämtheit betrachten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Verkündige du das Reich Gottes. Ja, wird denn das Reich Gottes und dessen Verkündigung auf den Verlust der guten Sitten aufgebaut? Es ist nicht einfach. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Wie wichtig ist es für uns Menschen, Lebensabschnitte auch wirklich abzuschließen, einen Endpunkt zu setzen und zu sagen, jetzt ist dieser Abschnitt rund, ich bin offen und frei für einen neuen. Jeder Psychologe wird sagen, jawohl, genau das ist die richtige Grundhaltung, genau so sollte es sein, so ist es gesund. Nimm Abschied und dann brich auf. Und auch hier, bei diesem Satz, bei dieser Bitte, erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme, reagiert Jesus so ungewohnt harsch, so irgendwie unversöhnlich. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, sagen wir nicht, wenn wir nicht gerade einen Abschnitt abgeschlossen haben, dass wir ihn hinter uns lassen können, zieht es uns doch ständig immer dazu, den Blick zurückzuwerfen auf das, was war, auf das, was uns geprägt hat. Wir sind doch erst offen für das Neue. Was meint Jesus bloß mit dieser Geschichte? Will er es uns in der Nachfolge einfach ein klein bisschen schwerer machen? Dass uns immer wieder bewusst wird, dass ein weichgespültes und kantenloses Christentum nur die halbe Miete ist? Will er uns mit dem Kopf drauf stoßen, dass es Hürden gibt, an denen wir uns selbst und das, was uns geprägt hat, überwinden müssen, um in der Nachfolge ihm nachzukommen? Oder will er uns deutlich machen, der Rückblick kann gefährlich sein? Erinnert euch an die Frau Lots, die zurückblickte auf ihre Heimatstadt und zur Salzsäule erstarrte? Ich denke, mit der Geschichte, mit dem Umgang, den Jesus mit den drei Männern hatte, die er ruft oder die zu ihm kommen wollten, denen er so ungewöhnliche Antworten gegeben hat, das Ganze gipfelt in dem letzten Satz: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die Hand an den Pflug legen heißt, etwas aufzubrechen. Wenn ich pflüge, breche ich die Erde auf. Das Oberste wird nach unten gekehrt und umgekehrt. Und zwar waren die Pflüge zur Zeit Jesu noch nicht so große Schabpflüge wie heutzutage in der Landwirtschaft, sondern eher so kleine Hakenpflüge, die den Boden mehr aufgekratzt haben. Aber selbst wenn etwas, was verhärtet ist, was festgetreten ist, aufgekratzt und aufgelockert wird, kann Neues sprießen. Deswegen gebraucht Jesus auch dieses Bild vom Pflug. Dass eben etwas Neues aufwachsen kann, eine neue Geschichte Gottes mit den Menschen, eine Geschichte, die in ihm, in seiner Person ihren Anfang findet. Und dann ist es eben wichtig, nicht am Alten hängen und kleben zu bleiben, nicht darauf zu achten, wie ist es früher geschehen, was ist Tradition, worin bin ich dadurch auch gebunden, sondern ein Stück freien Atem zu bekommen, um den Weg nach vorne hinein in das Neue anzutreten. Und dieses Neue, das Jesus deutlich macht, ist nicht deine irdische Heilsgeschichte, in der eben alle Probleme sich mit einem Fingerschnipsen lösen, sondern dieses Neue, auf das er hingeht und in dem auch die Menschen, die ihm folgen, auf den Weg gebracht werden, das ist das Reich Gottes. Nicht nur eben das Jenseitige, von dem wir reden und predigen und singen, meistens bei Beerdigungen, sondern das im Hier und Jetzt auch schon seinen Anfang hat. Und warum? Es hat sich seit damals eigentlich in den äußeren Gestaltungen des Lebens gar nicht so viel verändert. Aber wir wissen es selber. Wenn wir unterwegs sind, es ist ein Unterschied, ob man unterwegs ist, sprich läuft, um des Laufens willen, oder ob man ein Ziel hat, auf das man hinläuft, an dem man ankommen möchte. Und das ist dann so etwas wie die normale Physik. Je näher ich einem Ziel komme, desto größer und deutlicher wird es. Wenn ich es ganz weit hinten am Horizont in der Ferne erblicke, ist es noch diffus. Aber je näher ich mich ihm hinbewege, desto deutlicher, desto lebendiger wird dieses Ziel. Und dieses Ziel, auf das Jesus seine Jünger mitnehmen will, ist die Verwirklichung des Reiches Gottes im Diesseits wie im Jenseits. Und diese Verwirklichung, sie ist eben kein Zuckerschlecken. Da gibt es Umwege, da gibt es Ecken und Kanten, da gibt es schmerzhafte Erfahrungen, da gibt es Zurückweisungen, all das unterwegs. Aber der Sinn eines Ziels ist ja letztlich das Ankommen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.